ARD.
Frohes neues Jahr, Happy New Year und herzlich willkommen in 2026. Ich bin Linda Zervakis und ihr seid bei Berlin Code, eurem Politik-Entschlüsselungs-Podcast. Und wir beginnen das Jahr mit einer ganz besonderen Folge, denn ihr konntet uns Themen vorschlagen und darüber abstimmen. Und ihr wolltet unter anderem, dass wir über die mächtigste Frau in der Bundesrepublik sprechen. Und das ist aktuell sie hier.
So, jetzt reißen wir uns hier wieder zusammen. Es ist genug reingerufen worden und ich finde, dass der Respekt jetzt auch gebietet, dem Redner zuzuhören. Wir haben heute eine lange Debatte und jeder nachfolgende Redner kann darauf eingehen.
Ja, ich glaube, die eingefleischten Bundestagsdebattengucker unter euch werden sie erkannt haben. Es ist die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner von der CDU, die, ich sag jetzt mal, nicht ganz unumstritten ist. Warum genau? Das hört ihr gleich. Und wir sprechen über das große Thema soziale Gerechtigkeit und Ungleichheit. Haben Reiche eine größere Lobby in der Politik als Arme? Das alles mache ich natürlich wie immer nicht alleine, sondern mit zwei profunden Experten aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Bei mir sind heute die Korrespondenten Lissy Kaufmann und Torben Ostermann. Hallo ihr zwei und frohes neues Jahr.
Hallo Linda, frohes neues.
Frohes neues, hallo Linda, hallo Lissy.
Ja, Menschen, die nach 1980 geboren wurden, haben geringere ökonomische Aufstiegschancen als frühere Generationen. Das besagt zumindest eine Studie des IFO-Instituts in München. Und eine Studie der Bundesbank kommt zu dem Schluss, dass die oberen 10% in Deutschland etwas mehr als die Hälfte des gesamten Nettovermögens besitzt, während die vermögensärmere Hälfte der deutschen Haushalte gerade einmal 3% des Nettovermögens hat. Also einmal kurz durchgehen, das heißt, die ganz Reichen haben einfach so viel Schotter wie eigentlich der Rest der Bevölkerung. Kann man das so grob sagen?
Oder sogar noch ein bisschen mehr.
Also nur, dass man, falls das jetzt einfach zum Neujahrsbeginn zu viele Zahlen, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Tom, kann man sagen, dass das Aufstiegsversprechen, also streng dich an, mach einen guten Schulabschluss, geh studieren und dann wird später alles gut gehen, dass das eigentlich gar nicht mehr so richtig geht?
Ja, man bekommt zumindest den Eindruck, finde ich. Ich meine, ganz grundsätzlich kann natürlich immer noch auch ein Kind aus einfacheren Verhältnissen gut in der Schule sein, Abitur machen, studieren und einen guten Job bekommen. Also grundsätzlich gibt es da ja keine Hürden in Deutschland und das ist nach wie vor, glaube ich, eine Errungenschaft auch hier. Und gleichzeitig ist es so, und das deckt sich irgendwie auch mit meinen privaten Beobachtungen, dass so dieses, du hast einen Job und vielleicht deine Partnerin auch und ihr habt ein ganz okayes Einkommen und trotzdem irgendwie kommt man so über die Drei-Zimmer-Bude-Mietwohnung nicht hinaus, weil irgendwie auf einmal die Immobilien so teuer geworden sind und die Lebensmittel im Supermarkt. Also früher hätte das vielleicht für mehr gereicht in der Generation unserer Eltern, in der Generation unserer Großeltern und heute hat man so das Gefühl, man tritt irgendwie auf der Stelle.
Lissy nickt.
Ja, wobei ich sagen muss, also diese Studie, wo es um die Aufstiegschancen geht, die zielt vor allen Dingen wirklich auf die Chancen ab, über die Eltern, über das, was die Eltern erreicht haben, hinauszugehen. Mhm. Da geht es eben sehr stark um Bildung. Also, weil das Einkommen der Eltern, so sagt das die Studie, hat einen sehr hohen Einfluss darauf, was für einen Bildungsgrad du am Ende hast. Natürlich, also wenn man sich jetzt so ein bisschen umguckt, in meinem Fall ist das tatsächlich so und auch viele Menschen in meinem Umfeld, die ich kenne, die haben das tatsächlich geschafft, mehr Bildung zu bekommen als die Eltern. Die haben Abi gemacht, studiert und die Eltern haben das nicht. Aber die Studie zeigt eben, dass das nicht mehr so leicht möglich ist wie früher. Also da geht es wirklich um diese Aufstiegschancen und um Bildung. Und diese andere Studie, die du genannt hast, da geht es ja wirklich um Vermögensverteilung. Mhm. Und da spielt natürlich auch zum Beispiel eine Rolle das Erbe, ne? Also wie viel wird vererbt? Aber da geht es dann auch darum, also wenn wir von Reichtum sprechen, sind es ja auch oft auch Firmenbesitze zum Beispiel. Mhm. Also da reden wir von Unternehmern. Da müssen wir dann auch aufpassen, was das eigentlich an Reichtum ausmacht. Ne? Die können das jetzt nicht einfach ausgeben. Das ist, trägt ja auch zur Wirtschaft bei. Also das darf man bei all dem, glaube ich, dann auch nicht vergessen, dass das zwei verschiedene Studien und zwei verschiedene Aspekte sind.
Und ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, wenn man jetzt ausgehend vom Krieg sozusagen den wirtschaftlichen Aufschwung und so weiter sich nochmal vergegenwärtigt, von einem Nullpunkt, wo im Grunde das ganze Land zerstört war und jetzt keiner drüber nachgedacht hat, noch sich in einem Studium zu erfüllen, von da ausgehend sind natürlich die Sprünge deutlicher und es gibt auch Experten, die sagen, dass das auch mit diesem Niedergang so ein Stück weit der SPD zusammenhängt, weil im Grunde das Projekt abgeschlossen ist. Also das Projekt Durchlässigkeit, es gibt irgendwie, es hat halt dazu geführt, dass in den 70er, in den 80er, in den 90er Jahren viel mehr Menschen auf einmal Abitur gemacht haben, studiert haben, Jobs hatten, also raus aus dieser Arbeiterschaft ins Angestelltenverhältnis und so weiter, vielleicht kleine Leitungspositionen in irgendwelchen Büros. Und von da ausgehend, von diesem hohen Niveau, sind natürlich weitere Sprünge nach oben viel schwieriger, als wenn man von ganz unten kommt. Also man kann fast sagen, das ist so ein bisschen der Erfolg sozusagen der Vergangenheit, der es schwieriger macht, den Erfolg in die Zukunft zu projizieren.
Und diese Studie zeigt auch, dass wenn du also aus, sag ich mal, einem mittleren bis reichen Elternhaus kommst, dann ist der Aufstieg wiederum leichter, als wenn du aus einem ziemlich armen Haushalt kommst, also aus einem, sagen wir, aus einem einkommensschwachen Haushalt, dann ist es tatsächlich auch nochmal schwieriger, darüber hinauszugehen.
Und was werden da für Gründe angeführt?
Also das haben die tatsächlich in der Studie auch versucht, Gründe zu benennen. Das ist nicht so ganz einfach. Also die haben jetzt keine richtigen kausalen Zusammenhänge, dass die sagen können, A führt zu B. Aber sie haben so eine Idee, woran das liegen könnte. Sie haben sich nämlich mal Zahlen angeguckt, da geht es ums BAföG, dass sich das verändert hat. Also dass das nicht so angepasst wurde, wie sich zum Beispiel die Inflation verändert hat. Also dass die einfach die Preise gestiegen sind. Wir wissen das alle, in Unistädten sind ja auch die Mieten wahnsinnig hoch. Und das BAföG, also die Unterstützung, die der Staat leistet, nicht parallel, ist zwar angestiegen, aber nicht ausreichend, um diesen Gap praktisch aufzufangen. Und das sieht man dann aber auch zum Beispiel, es gibt ja auch Schüler-BAföG und da fängt das aber auch schon an. Also es fängt schon an beim Abi, ob Kinder dann tatsächlich aufs Gymnasium gehen oder nicht. Also spielt das schon eine Rolle.
Bleibt man eher so sozusagen in seinem Dunstkreis, ne? Also die quasi mehr Geld haben, sind ja sozusagen dann auch eher die dann bessere Schulen besuchen, als die vielleicht aus sozial schwächeren oder halt auch aus Brennpunktstadtteilen kommen, wo es dann einfach schwieriger ist, auch auf die entsprechenden Schulen zu kommen, ne?
Es ist zumindest schwieriger geworden für diese Generation, das sagt ja die Studie, für die Generation, die in den 80ern geboren wurde. Ab da wird es dann sozusagen nicht mehr so leicht, wie es für die davor war.
Und ich meine, ich komme selber aus so einem Stadtteil und meine Eltern haben mich bewusst auf eine andere Schule geschickt. Die war zwar immer noch in einem Stadtteil, der jetzt nicht magnetisch wirkt auf Leute, die in Hamburg wohnen wollen, aber es war eine etwas bessere Schule als die in unmittelbarer Umgebung. Und ich glaube, dass das ein ganz interessanter Punkt ist, weil alle wissen, dass das Schulsystem nicht optimal ist. Ist jetzt sicherlich nicht das Schlimmste auf der Welt, aber es ist nicht optimal. Es gibt Unterrichtsausfall und gewisse Schwächen werden vielleicht zu spät entdeckt. Und da kommt es natürlich ganz zentral auf das Elternhaus an und auf die Awareness, würde man vielleicht heute sagen, aber auf die Sensibilität der Eltern, Schwächen zu erkennen, mögliche Nachhilfe zu organisieren, vielleicht selber helfen zu können. Und da, glaube ich, trennt sich dann so ein Stück weit die Spreu vom Weizen. Weil wenn du das nicht leisten kannst als Elternhaus, weil du vielleicht selber das gar nicht so richtig nachvollziehen kannst, vielleicht auch selber, keine Ahnung, nicht so gute Erfahrungen in der Schule hattest, einfach nicht so drauf achtest, sagen wir es mal so ganz wertneutral, dann leidet das Kind unter den strukturellen Schwächen des Systems wesentlich stärker, als wenn das von den Eltern kompensiert wird.
Ich würde an der Stelle gerne noch eins sagen, was die Vermögensverteilung angeht, weil das manchmal... Ja, man macht sich das manchmal so leicht zu sagen, es gibt so ein paar Reiche, die haben so viel Geld und es gibt aber so viele Leute, die das nicht haben. Wenn man sich die Vermögensverteilung anschaut und auch die Studien dazu und auch im europäischen Vergleich, muss man ein bisschen aufpassen, weil was nicht mit reingerechnet wird zum Beispiel, sind die Rentenansprüche, also die gesetzlichen Rentenansprüche. Wenn man die mit reinberechnen würde, wäre die Ungleichheit nicht mehr ganz so groß. Das hat man zum Beispiel nicht gemacht. Und was auch wohl vernachlässigt wird, darauf hat Veronika Grimm von den Wirtschaftsweisen hingewiesen. Das war auch ein Thema, das ist ja, die Wirtschaftsweisen sind ja die Berater. Sozusagen die unabhängigen Berater der Bundesregierung. Und da gab es auch Unstimmigkeiten in deren neuesten Gutachten. Und da hat Frau Grimm eben zum Beispiel auch darauf hingewiesen, dass wir eben mehr Menschen aus Einwandererfamilien haben und die ganz oft auch einen Teil einfach nach Hause schicken in die Heimatländer zu den Familien dort. Und das kann natürlich auch was ausmachen bei der Berechnung. Also ich will nur sagen, so manchmal die Zahlen wirken sehr platt, aber man muss da noch so ein paar andere Faktoren mit einberechnen. und es ist manchmal nicht so ganz einfach.
Weil hätte ich jetzt zum Beispiel nachgefragt, wie meinst du das also mit der Rente, wie das da eingerechnet wird? Das leuchtet mir jetzt noch nicht so ein.
Also was man da zusammenzählt, ist zum Beispiel, was hast du auf dem Sparbuch, welche Aktien hast du, was für Immobilien, aber die, das, was du sozusagen an Rente reinbekommst, und zwar nicht über eine private Altersvorsorge, wenn du das irgendwie kapitalgedeckt machst, sondern das, was du reinbekommst an Rente, ist da nicht einberechnet worden. Und es kann natürlich sich darauf auswirken, wie sich dann auch Vermögen auswirkt, ne? Also ob du jetzt dein Erspartes aufbrauchen musst im Alter oder nicht. Und das haben die wohl da nicht mit reinberechnet. Also es ist statistisch hochkompliziert, wie die das machen und was die da einberechnen. Ich will nur sagen, es gibt auch Faktoren oder es gibt auch Ökonomen, die sagen, es gibt noch ein paar Faktoren, die man einberechnen könnte und dann wäre dieser Gap zwischen Reich und Arm nicht mehr ganz so groß, wie er jetzt ist, aber er besteht natürlich immer noch. Und das heißt auch nicht, dass es nicht einen bestimmten Handlungsbedarf gäbe, sonst würden wir da heute ja auch nicht drüber sprechen.
Ja, was soziale Gerechtigkeit bedeutet, wird ja auch je nach Parteilinie ganz unterschiedlich gesehen. Olaf Scholz war da zum Beispiel, da war immer die Rede von Respekt, also vor der Lebensleistung eines jeden Menschen. Darunter fielen dann Themen wie Mindestlohn, Bürgergeld und Rente. Und jetzt unter Schwarz-Rot klingt das ein bisschen anders. Hören wir mal rein beim CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann.
Wir sind eine Gesellschaft, die den Staat nur noch ansieht als etwas, ja, wie so eine Amazon-Plattform, wo man alles bestellen kann, alles bekommt, nur noch Rechte hat, aber keine Pflichten mehr. Und wenn wir die Eigenverantwortung des Einzelnen nicht mehr stärken und positiv konnotieren, dass derjenige, der eine Idee hat, einfach mal losläuft und nicht von den ganzen Bedenkenträgern und Bremsern aufgehalten wird, dann schaffen wir eine Mentalität, einfach machen.
Das ist was, einfach machen. Also was meint er damit?
Also es ist ein Argument, das man öfter mal hört, auch aus der Startup-Szene in Deutschland, wenn du das mit anderen Ländern vergleichst, ist in Deutschland die Attitude ja immer so ein bisschen, ja, Moment, haben wir uns schon mal überlegt, was alles schiefgehen könnte?
Immer erst das Negative, ne?
Genau.
Für jede Lösung ein Problem.
Ja, mindestens. Und könnte man da vielleicht nicht, und welche Regelungen muss man beachten? Hier sind wir auch wieder, ne, hängt damit zusammen, versucht ja auch die Regierung gerade Bürokratieabbau. Also wie schwierig macht man es überhaupt, den Menschen einfach mal loszulegen, einfach mal auszuprobieren, Mut zu haben, auch zu scheitern. Und es ist natürlich logisch, dass wenn du ein System hast, das ein Auffangnetz hast, das vielleicht viel stärker und besser ist als in anderen Ländern, als jetzt zum Beispiel in den USA, dass es dann natürlich manchmal, dass man nicht so gern so ein Risiko vielleicht eingeht, weil man ja auch weiß, man hat ja was und man bekommt ja was und ne, so, man hat es sich vielleicht, also das ist das, was Lindemann sagt, ein bisschen bequem gemacht. Mhm. Und wir brauchen wieder die Tüftler, die Erneuerer, die mit den Ideen, die sich trauen zu scheitern, und das ist mehr so eine Mentalitätsgeschichte, die, glaube ich, zumindest in der Startup-Szene habe ich den Eindruck, dass man das teilt.
Ich glaube, Carsten Linnemann macht es da manchmal seinen Kritikern sehr einfach, weil wenn das jemand hört, der sich vielleicht eher bei den Grünen oder bei den Linken oder bei der SPD zu Hause fühlt, dann wirkt das, was Linnemann da sagt oder auch was der Bundeskanzler Friedrich Merz manchmal sagt, sehr kalt, sehr auf eine Art auch egoistisch, so nach dem Motto, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied.
Ich kann, warte mal.
Irgendwie
jeder
so.
Ist also jeder eigenes ist für, Glückes Schmied. So.
Jeder ist für sich selbst verantwortlich, ja. Jeder bekommt in diesem Land ausreichend Sachen an die Hand, um sozusagen sein eigenes Glück zu finden. Und es ist einfach eine andere Betonung, ein anderer Umgang mit dem Begriff soziale Gerechtigkeit. Wenn Olaf Scholz über soziale Gerechtigkeit spricht, dann hat er immer sehr konkrete Berufe genannt, denn ging es oft um den Dachdecker, um die Krankenschwester. Er hat sich sehr stark inspirieren lassen von einem Buch, was der mehr als umstrittene Vizepräsident der USA, J.D. Vance, geschrieben hat, wo es im Grunde um das Aufwachsen einfacher Leute in einer sehr, ja, unprivilegierten Gegend in den USA geht. Also die Geschichte der einfachen Leute sozusagen und die zu unterstützen, damit die irgendwie ein Stolz entwickeln können auf ihr eigenes Dasein, auf ihr eigenes Leben. Das ist so ein bisschen die Geschichte der SPD. Die Linken würden das nochmal ein bisschen anders beschreiben. Und bei der FDP und auch bei Carsten Linnemann, CDU, ist die Perspektive ein Stück weit eine andere. Da ist unter Gerechtigkeit versteht man vielleicht auch, dass es weniger Schlupflöcher gibt im System Bürgergeld oder neue Grundsicherung, wie es jetzt heißt. Also Gerechtigkeit ist leider sowas sehr Individuelles und du kannst wahrscheinlich 5 Leute fragen und hättest irgendwie 7 verschiedene Erklärungen dafür, was gerecht ist. Und deswegen glaube ich, wird diese Debatte an dieser Stelle auch immer so emotional geführt und den einen wird emotionale Kälte vorgeworfen und den anderen irgendwie Wohlfahrtsstaat und jeder kriegt es alles von allen Seiten irgendwo reingeschoben.
Das ist das Gleiche wie bei der Bürgergelddebatte. Das ist ja nicht so, dass die CDU hingeht und sagt, wir streichen jetzt das Geld für die armen Leute, weil die sollen doch alle mal arbeiten gehen. Sondern die Idee, warum man dieses Bürgergeld reformieren möchte, kommt ja aus einem Ungerechtigkeitsempfinden von einem Teil der Bevölkerung, die sagen, da gibt es Leute, die das System ausnutzen. Also es geht gar nicht darum, das grundsätzlich zu kürzen für die, die es wirklich brauchen, sondern wirklich nachzuforschen, wer braucht es wirklich. Und strengen sich die Leute, die es auch wirklich brauchen, an dafür, da rauszukommen, verdienen sie sich dieses Bürgergeld in Anführungszeichen, indem sie eben regelmäßig zur Behörde gehen, sich zeigen, dass sie wirklich sich dafür einsetzen, einen Job zu finden, das aber einfach nicht geht.
Jetzt ist natürlich die Frage, wo beginnt für die Union soziale Gerechtigkeit? Geht das schon bei der Bildung los? Weil wenn wir uns angucken, wo Deutschland bei der letzten PISA-Studie ist, das ist Platz 25 gewesen, also ziemlich weit unten. Klar, wir haben ein föderales System, das heißt, die Bundesländer entscheiden. Aber ist Bildungspolitik für die neue große Koalition, ist das ein Thema oder denken die, wir haben noch andere Baustellen?
Also wenn man ehrlich ist, Friedrich Merz ist wahrscheinlich gerade mit anderen Themen so eingebunden, dass er sich in seiner alltäglichen Arbeit wenig damit beschäftigt. Daraus würde ich ihm nicht mal einen Vorwurf machen, weil es tatsächlich ja gerade sehr akute Probleme gibt und gleichzeitig ist, und das sagen ja immer alle irgendwie, es ist so schade, dass sich keiner für Bildungspolitik interessiert, ist doch so wichtig. Und aber auch, wir merken auch bei uns in der Redaktion, dass wir vielleicht doch auch manchmal etwas mehr über Bildungspolitik auch was machen könnten. Auch bei uns fällt das manchmal hinten runter angesichts Ukraine und anderen Themen. Gleichzeitig würde ich die zuständige Ministerin Karin Prien, die das ja auch schon in Schleswig-Holstein gemacht hat, und Schleswig-Holstein ist jetzt ein Land, was bildungsmäßig nicht so schlecht dasteht, schon eine Überzeugungstäterin ist. Und auch im Koalitionsvertrag steht da was zu drin, um verlässlicheren Ausbau des Ganztags und so weiter. Das Problem ist natürlich, du hast es schon angesprochen, mit dieser Struktur in Deutschland, dass du da irgendwie nicht so richtig gut vorankommst. Du hast sehr unterschiedliche Ausgangsbedingungen. Du hast Bundesländer wie in Berlin zum Beispiel, wo es einen verlässlichen Ganztag gibt. Dann gibt es aber Bundesländer, wo das nicht so ist. Und sozusagen der gemeinsame Startpunkt ist schon so unterschiedlich und auch die Niveauunterschiede in den Bundesländern sind so unterschiedlich, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass auch deswegen da im Bund keine richtig konkrete Idee entsteht, wie du das sozusagen bundespolitisch sinnvoll begleitest, außer ab und zu mal ein bisschen Geld locker zu machen für marode Turnhallen.
Ich würde grundsätzlich sagen, dass Bildungspolitik schon was ist, was man in liberal-konservativen Kreisen als ganz zentrales Element eigentlich ansieht, wenn es um Gerechtigkeit geht. Da geht es dann nämlich um gleiche Chancen für Kinder aus unterschiedlichen Familien. Also diese Idee, du kannst es ruhig alles, du kannst es irgendwie alles schon schaffen, ne? Du musst dich halt anstrengen, funktioniert ja aber auch nur, wenn du zum Beispiel sprachlich aus dem Elternhaus schon so weit was mitbekommst, damit du in der Schule richtig loslegen kannst. Also es ist durchaus ein Argument, dass man sagt, man braucht bessere Chancen, bessere Startchancen und frühkindliche Bildung. Das ist ja zum Beispiel, was in der Ampelregierung war, das Bildungsministerium Bildung und Forschung, ist ja mittlerweile ins Familienministerium gerückt, war ja ein FDP-geführtes Ministerium. Und die haben ja dieses Startchancenprogramm zum Beispiel vorangetrieben. Die Idee, dass man Schulen in Stadtteilen, in Regionen, wo es wirklich sozusagen Brennpunkte gibt, dass man die speziell fördert, dass die mehr Geld bekommen, dass die nicht nur dann die Schulhäuser sanieren, sich um Digitalisierung und so weiter kümmern, sondern dass die auch speziell Programme auflegen können, um Kinder gezielter zu fördern, die das wirklich brauchen. Ne? Und das ist schon noch was, worauf Ökonomen immer wieder hinweisen, wie wichtig das ist für die soziale Gerechtigkeit in Deutschland, dass man früh genug anfängt.
Also ich durfte im letzten Jahr ja zu diesem Thema recherchieren und das ist ja auch fatal, weil viele Experten ja auch sagen, gerade weil wir das Problem haben mit so vielen Migrantenkindern, die dann in der ersten Klasse sind, wo die Lehrer erstmal damit beschäftigt sind, was weiß ich, 50% oder 60% der Klasse erstmal Deutsch beizubringen. Das heißt, der Rest der Klasse hängt da und lernt erstmal gar nichts. Dann haben wir 50.000 Jugendliche jedes Jahr, die kein Schulabschluss haben, die dann ja auch wieder fehlen für das System, also die dann ja auch dem Staat wieder auf der Tasche liegen. Das sind doch irgendwie alarmierende Zahlen, wo man sich fragt, wieso checkt ihr das denn jetzt nicht? Also denk doch mal über irgendwie Kita-Pflicht nach, dass du da einfach einen Grundstein legst, dass alle schon mal die deutsche Sprache kennen. Warum macht das immer noch nicht Klick, wo man doch sieht, da ist doch so ein Rattenschwanz. Warum passiert da nicht?
Ich glaube, das macht schon Klick, nur es macht so Klick, wie es bei anderen Bereichen, zum Beispiel Stichwort Rente, Klick macht. Man sieht das Problem, es ist aber gar nicht so einfach, da ein Konzept zu entwickeln.
Ich bin da ehrlich gesagt auch ein Stück desillusioniert. Ich habe viele Jahre in Bremen gearbeitet und das ist eine Stadt mit einem hohen, sehr hohen Anteil von Kindern, die nicht richtig Deutsch sprechen in der ersten Klasse. Und anders als in Hamburg, und Hamburg ist im PISA-Ranking ja relativ gut mittlerweile einsortiert, und Bremen ganz unten, gibt es in Bremen keine Vorschule. Mhm. Die gibt es in Hamburg. So, das heißt, spätestens in der Vorschule, also selbst wenn das Kind bis dahin irgendwie oder erst frisch nach Deutschland gekommen ist oder irgendwie nicht in der Kita war, irgendwie unterm Radar war, noch nicht so richtig im Blick der Behörden und der zuständigen oder irgendwelcher Erzieherinnen und Erzieher, spätestens in der Vorschule, also ein Jahr vor der ersten Klasse, ist es aufgefallen und dann konnte danach gesteuert werden. Es ist mir ein Rätsel, warum es das in einer Stadt wie Bremen nicht gibt.
Wir können ja mal reinhören, was der Bundeskanzler zu dem Thema sagt. Der war ja letztes Jahr in der Sendung Arena. Das ist quasi eine Sendung, wo ganz normale Bürger die Gelegenheit haben, mit dem Bundeskanzler zu sprechen. Und da hat er zum Thema Bildung sich geäußert und hat da auf die Frage eines jungen Mannes geantwortet.
Ich finde, Deutschland ist ein liebens- und lebenswürdiges Land. Wir sind eines der schönsten Länder auf der Welt. So empfinde ich es jedenfalls. So. Und das bietet Ihnen und Ihrer Generation so viele Möglichkeiten. Ja, wir können daran immer arbeiten und es immer noch ein Stück besser machen. Aber Sie können in der Ausbildung, Sie können in der Berufswahl, Sie können mit verschiedensten Berufszweigen. Wir haben ein Bildungssystem, das trotz aller Kritik, die auch berechtigt ist, immer noch gut funktioniert. Also wir arbeiten daran, dass es noch besser wird.
Gut, ich sage jetzt mal, ich habe jetzt nicht so viel mitgenommen. Es klingt sehr beschwichtigend. Ist auch alles gar nicht so schlecht. Aber was konkret machen Sie denn? Oder
ich will nicht,
so ist es bei mir angekommen.
Ich will nicht in die Verteidigerrolle der Regierung geraten, aber zumindest finde ich diese Idee, mal nicht immer alles schlecht zu reden, sondern auch mal den Leuten, den jungen Menschen vor allen Dingen Mut zu machen und zu sagen, ja, es ist nicht alles richtig gut. Es ist ja mal eine Frage, auch mit welchem Land man sich vergleicht. Aber man kann hier doch noch was wuppen, weil die Frage, die der junge Mann ja gestellt hat, war ja, ob es sich überhaupt noch lohnt, hier irgendwie sich einzusetzen, zu kämpfen. Und ich finde, den jungen Leuten auch Mut zu machen in einer Situation, wo wir ja in Deutschland schon sehr lange darüber reden, was wirtschaftlich alles nicht läuft, welche Sicherheitsgefahren drohen und so weiter. Und da einfach mal zu sagen, nee, das ist diese Can-Do-Attitude, wo wir wieder bei Lindemann sind, dieses einfach mal machen. Ne? Also es läuft nicht alles richtig rund, aber man kann doch, wenn man will, was erreichen und es lohnt sich, finde ich jetzt im Grundsatz erstmal nicht ganz verwerflich.
Und wenn es um die Frage geht, was tun, ich meine, wir haben über dieses 500 Milliarden Investitionspaket zum Beispiel gesprochen, da geht ja auch ein beträchtlicher Teil in Richtung Länder und da geht auch ein beträchtlicher Teil in die Sanierung zum Beispiel von maroden Schulgebäuden. Ich meine, wie viele Jahre reden wir über unzumutbare Zustände, stinkende Schulklos, kaputte Gebäude und so weiter, da wird jetzt wirklich viel Geld in die Hand genommen und am Ende ist das natürlich auch ein Puzzleteil in einem sozusagen schönen Bildungsumfeld. Da müssen natürlich engagierte Lehrerinnen und Lehrer sein, dann sprechen im besten Fall alle Kinder irgendwie einigermaßen Deutsch, um dem Unterricht folgen zu können. Aber natürlich gehören auch irgendwie schöne Räume, wo die Kinder ja irgendwie mehr als den halben Tag so verbringen unter der Woche, gehören auch dazu. Und da kann man jetzt der Bundesregierung keinen Vorwurf machen. Und dennoch würde ich sagen, das, was Lissi gesagt hat, so, wenn wir uns mit Finnland und Schweden vergleichen, dann irrt der Kanzler an der Stelle. Aber wenn wir uns mit den USA vergleichen und mit vielen anderen Ländern auf diesem Planeten, dann natürlich ist es in Deutschland nicht so schlimm, wie man manchmal den Eindruck hat.
Das ist doch, guck mal, so geht doch das Jahr gut los, oder? Wir wollen ja auch ein bisschen Optimismus versprühen. So jetzt, nach der Schule kommt die Arbeit und wir haben kurz vorhin auch schon mal drüber gesprochen. Man hat den Eindruck, am Ende des Monats bleibt irgendwie nicht mehr so viel übrig, auch wenn du viel gearbeitet hast, aber irgendwie ist noch zu viel Monat da und zu wenig Geld, kann man so sagen. Also ich zahle auch jetzt mittlerweile bei mir, bei einem Bäcker, für ein Körnerbrötchen, für ein Brötchen 1,35 Euro. Also, dass ja. ich mich auch so letztens, ich so, ganz ehrlich, ich habe hier drei Brötchen gekauft und bin irgendwie bei 4 Euro irgendwas. Und sie so, ja, so. Also, woran liegt das hauptsächlich und was sind die Möglichkeiten für die Politik dagegen zu steuern?
Also ein Haupttreiber ist natürlich die Inflation, ne? Also die steigenden Preise, es ist besser geworden, aber wir haben das nach der Corona-Zeit kam der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, haben wir das gemerkt, die Preise sind da enorm in die Höhe gestiegen, dann kommt das natürlich hinzu, dass die Energiepreise dann auch hochgegangen sind. Mieten brauchen wir gar nicht erst anfangen. Die sind schon also weit vor Corona in den großen Städten in die Höhe geschossen.
Mindestlohn? Also, dass die quasi mehr bezahlen müssen für ihre Mitarbeiter, wirkt sich sowas auch aus?
Also, das ist eher, das, also jetzt wird es, das ist total spannend, weil eigentlich kannst du sagen, die Angleichung des Mindestlohns ist ja eine Reaktion darauf, dass alles teurer wird. Mhm. Du darfst es nur nicht so viel stärker angleichen, dass dann dadurch die Preise auch wieder erhöht werden. Also, es ist immer so ein, es ist mit den Zahlen immer so ein bisschen knifflig, ab welchem Punkt sowas dann umschwingt. Aber ich würde sagen, die Inflation ist natürlich der größte Treiber dessen, dass plötzlich sich alles so viel teurer anfühlt. Und man muss dazu sagen, dass von diesem Faktor Inflation die ärmeren Menschen, die einkommensschwachen Haushalte, am allerstärksten betroffen sind. Mhm. Warum? Die haben keine Immobilien, die haben kein Wohneigentum. Wohneigentum würde ja eher in so einer Zeit an Wert gewinnen. Die haben nur ein bisschen Geld auf der hohen Kante vielleicht, auf dem Sparbuch, also auch sehr konventionell und risikoarm angelegt. Und das verliert an Wert. Das heißt, die sind natürlich viel stärker davon betroffen als jemand, der Immobilien hat, der, weiß ich nicht, vielleicht noch einen Oldtimer in der Garage stehen hat als Anlage oder der auch am Kapitalmarkt anlegen kann. Ne? Der profitiert natürlich ganz anders dann davon.
Na, und so richtig giftig wird es denn, das sind ja auch so Trends, die sich einfach in den letzten Jahren entwickelt haben. Indexmiete, ich finde kaum noch irgendwie Wohnungen, wo nicht drin steht Indexmietvertrag.
Das heißt?
Die Indexmiete ist an die Inflation gekoppelt und Lissy hat ja gerade wunderbar ausgeführt, wie sich das mit der Inflation so entwickelt hat. Und also ich bin selbst Leidtragender, mache ich an der Stelle mal deutlich.
Raus.
Und dadurch sind einfach in den letzten Jahren da Mieterhöhungen zustande gekommen, die einen auch bedrücken, weil man natürlich auch nicht weiß, angesichts der globalen Krisen, wie geht denn das weiter? Wenn die Inflation weiter so steigt, dann hast du jährliche Mieterhöhungen, die es früher so in der Form nicht gab. Und auch das, also ist aus meiner Sicht eins der Top-Themen so in meiner Lebenswirklichkeit, so gerade Familien und mit ein, zwei Kindern irgendwie kennengelernt, erste Kind, zwei Zimmerwohnungen ging irgendwie noch und jetzt irgendwie zweite Kind, muss man spätestens mal irgendwie nach einer drei- oder vier Zimmerwohnung gucken, gibt kaum Angebot in den Städten, sind sehr teure Mieten und all das führt natürlich dazu, dass du, wie du sagst, selbst mit, wenn beide arbeiten und wenn du das Gefühl hast, du strengst dich an und du machst einfach mal, guckst du am Ende so ein Stück weit in die Röhre.
Das deutsche Steuersystem gilt ja als ungemein kompliziert. Also ich sage, ich bin sehr froh, dass ich einen Steuerberater habe, dem ich einfach immer so einen Schuhkarton rübergeben kann. Der berechnet das natürlich, aber ich so hier nimm. Und Heidi Reicheneck von den Linken, die sagt, es ist auch ungerecht.
Aber die Frage ist doch, wie bekomme ich eine gerechte Verteilung hin? Und es kann doch nicht sein, ich muss ganz kurz das nur zu Ende bringen, dass eine Familie im Mittelstand ja, über 40% Steuern zahlt, aber wenn du hunderte Millionen hast an Vermögen, dann bezahlst du halt viel weniger. Also Arbeit ist in diesem Land massiv stärker besteuert als Vermögen. Und das ist doch eine Unwucht, da muss man doch ran.
So, hat sie recht? Also zahlen Menschen im Mittelstand wirklich mehr Steuern als Millionäre, kann man das so sagen?
Also ich finde es ein bisschen zu platt und ein bisschen zu pauschal. Denn was heißt das denn, Vermögen zu besteuern? Vermögen, wenn es besteht, ist ja schon in irgendeiner Form besteuert worden. Die Arbeit daraus ist besteuert worden, die Einnahmen. Wenn du zum Beispiel eine Immobilie vermietest oder eine Wohnung vermietest und Einnahmen daraus hast, dann werden die ganz normal besteuert. Was tatsächlich anders besteuert wird, sind Kapitalerträge. Also auch wenn du, Torben, ich, wenn wir irgendwie Geld anlegen in ETFs, Aktienfonds und so weiter, müssen wir ja auch auf diese Gewinne und Zinsen, die wir bekommen, müssen wir Steuern zahlen. Die sind etwas geringer als so eine Einkommenssteuer, liegt bei 25% Kapitalertragssteuer nach dem Freibetrag, den wir ja alle haben. Aber ansonsten gibt es in Deutschland sehr wohl einen Spitzensteuersatz. der schon ziemlich früh auch greift und auch, ja, man kann das auch so einen kleinen Reichensteuersatz eigentlich nennen, für Menschen, die über, ich glaube, er liegt bei 277.000 Euro, die du verdienen musst im Jahr, dann zahlst du auch mehr Steuern, 45%. Mhm. Also es ist schon so, dass wir ein progressives Steuersystem haben. Das heißt, je mehr Geld du verdienst, desto höher wird der prozentuale Satz, der da auch wirklich berechnet wird. Also es ist nicht jeder zahlt 12% und dann zahlst du einfach mehr, weil du auch mehr verdienst, sondern du zahlst auch mehr Prozent. Nämlich im reichen Steuersatz wären dann 45%.
Genau, das sagt ja die Linke, dass die auch sagt, so Milliardäre, also zum Beispiel der Parteivorsitzende Jan van Aken sagt, es sollte überhaupt gar keine Milliardäre geben. Also das ist natürlich auch erstmal, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Lässt sich sowas überhaupt in die Tat umsetzen? Das geht doch gar nicht,
fehlt mir,
oder?
Ehrlicherweise die Fantasie, also in unserem bestehenden System. Und ja, ich meine, das hat Lissi auch schon angesprochen. Im Grunde, das sind in den wenigsten Fällen sind das ja Leute, die irgendwie mehrere Milliarden Euro auf dem Bankkonto haben, sondern wenn wir jetzt da über so die großen Unternehmensbesitzer oder so sprechen, dann sind das in ganz überwiegenden Fällen ja Vermögenswerte, die sich sozusagen ergeben aus dem, was vorhanden ist an Filialen, an Geräten, an Gott weiß was nicht alles, was da alles so drin steckt. So, und klar, man kann immer so die philosophische Frage stellen, sollte auf eine Person so viel Geld konzentriert sein? Da sprechen wir ja im Zusammenhang mit Elon Musk, der natürlich nochmal, wo wir nochmal von ganz anderen Summen sprechen, aber da reden wir ja darüber. Ist es gesund, dass ein Mensch so viel Vermögen bindet, und Vermögen ist auch immer irgendwie gleich Macht, weil man das einsetzen kann, weil man Aufmerksamkeit bekommt, weil man gehört wird, weil man vielleicht auch eher mal die Telefonnummer von einem Politiker bekommt, als wenn man nur 50 Euro auf dem Konto hat. Aber in die Tat umsetzen, so wie sich die Linken das vorstellen, da bin ich sehr skeptisch.
Es ist ja auch ein bisschen eine Neiddebatte. Es ist auch so einfach zu sagen, wir nehmen von den oberen, vom oberen 1% was weg, ja, weil das ja viel weniger Leute sind, die man damit verärgert, und man macht viel, viel mehr Leute glücklich mit diesem Argument, die eher aus einkommensschwachen Haushalten kommen. Ich glaube trotzdem, dass man sich bestimmte Argumente mal anschauen könnte. Also es gibt ja zum Beispiel die Forderung, und das ist ja auch eine Idee, wenn man über eine Einkommenssteuersenkung, was man schwarz-rot sich vorgestellt hat, wenn man darüber nachdenkt, da geht es ja um die unteren und mittleren Einkommen. Denn es ist in Deutschland so, du hast ja einen Freibetrag. Also bis zu knapp über 12.000 Euro im Jahr bist du steuerfrei. Und dann fängt an, der erste Steuersatz zu greifen. Ich glaube, es geht los bei 14%. Und dann steigt das relativ schnell an. Und das heißt, dass in so einem Bereich zwischen 20.000 und 36.000 Euro Jahreseinkommen, da reden wir vielleicht von Leuten, die Teilzeit arbeiten, dass die plötzlich sehr stark besteuert werden, verhältnismäßig. Mhm. Und man dann darüber sprechen muss, lohnt sich Arbeiten dann eigentlich noch, ne? Und was auch da ziemlich stark reinknallt, sind die Sozialabgaben. Weil die werden nicht progressiv angepasst wie der Steuertarif, sondern die zahlen alle gleich, egal wie viel du verdienst. Mhm. Und dann sind natürlich die Einkommensschwächeren, also die, die weniger verdienen, sind davon natürlich viel stärker betroffen. Ja. Und wir haben da in Deutschland schon echt eine ziemlich hohe Prozentzahl vergleichsweise, die wir dafür ausgeben müssen. Wir sind schon über 42% auf dem Weg zu 43%. Und das ist natürlich richtig viel Geld. Mhm. Und da ist natürlich eine Überlegung, ob man sagt, man entlastet diese unteren Einkommen und zieht dann an der oberen Spitze vielleicht ein bisschen mehr ab. Es gibt auch eine Überlegung, diesen Spitzensteuersatz, der greift ja schon ab knapp 68.000 Euro im Jahr, dass man den auch erst später greifen lässt. Aber Experten sagen, so einfach ist es dann nicht. Wahrscheinlich drohen dem Staat dann halt Steuerausfälle, denn man kann es nicht so ganz gut kompensieren. Weil wenn du oben zu viel abgreifst, reden wir wieder von Unternehmern, reden wir wieder von Menschen, die Unternehmen führen, die ja investieren sollen, die ihr Geld anlegen sollen, die auch was ausgeben sollen hier, die uns dann vielleicht auch verloren gehen könnten.
Ich habe letztens noch gehört, das ist jetzt hier so Stammtischwissen, warum lässt man bei den Reichen einfach, warum gibt man denen eigentlich noch Kindergeld? Weißt du, also warum kannst du das nicht einfach sparen? Die haben doch eh schon so viel Geld und manchmal haben die ja 4 Kinder, aber dass du es halt dann wiederum das nach unten verteilst. Das nur ein kleiner Tipp von der kleinen Frau Zawakis am kleinen Stammtisch. Aber wir sind tatsächlich in unserem ersten Teil bei unserer Abschlussfrage, haben Reiche in der Politik eine größere Lobby als Arme? Was würdet ihr sagen?
Absolut, und das hat gar nicht so im Konkreten was mit irgendwie Steuersätzen zu tun oder so, aber Leute, die Geld haben, können sich zumindest in der Theorie besser helfen. Also wenn sie nicht weiter wissen, Steuerberater, da fängt es ja schon an. Ich meine, ich habe damit auch angefangen, weil ich schier verzweifelt bin. Aber das ist ja fast ein gewisser Luxus, sich einen Steuerberater zu leisten. Wenn man dagegen ist, dass man, also es gibt immer ja in Städten Diskussionen, wo kommen die Flüchtlingsunterkünfte hin? Komischerweise meistens in Gegenden, wo einkommensschwächere Familien wohnen und nicht, wo reiche Familien wohnen. Und das hat auch damit zu tun, dass natürlich sich, dann kann man sich einen Anwalt holen, man ist vielleicht in der Stadt gut vernetzt, man kennt vielleicht über 3 Ecken irgendjemanden bei der Verwaltung. Und spätestens so ein Anwalt kann natürlich dem eigenen Willen stärkeren Ausdruck verleihen vor Gericht oder findet irgendwas, was dagegen spricht, dass diese Unterkunft da gebaut werden kann. Und dementsprechend, klar, haben die eine größere Lobby, weil sie sich einfach besser helfen können.
Aber man darf auch nicht vergessen, wir haben natürlich Sozialverbände in Deutschland, die natürlich auch eine Lobbyvertretung für die sozial Schwächergestellten sind. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass die Linke bei der Bundestagswahl gar nicht so schlecht abgeschnitten hat. Und die vertritt diese Interessen, auch wenn sie nicht in der Regierung sitzt, zumindest im Bundestag.
In dieser Folge beschäftigen wir uns ja mit Themen, die ihr uns geschickt habt. Und falls euch noch ein anderes Thema unter den Nägeln brennt, dann gerne her mit den Fragen zu aktuellen politischen Themen auch. Oder wenn ihr einfach mal einen Gruß loswerden wolltet, dann postet es gerne hier in die Kommentare. Lasst uns ein Like da oder schreibt uns entweder per E-Mail an berlincode@ard.de oder per WhatsApp unter 030 22 88 22 88. Und das nächste Thema, das hat uns Luca vorgeschlagen. Liebe Grüße an dieser Stelle und vielen Dank für deinen Themenvorschlag. Es geht nämlich um die erste Frau im Staat und das ist Julia Klöckner. Die CDU-Politikerin ist seit fast 10 Monaten Bundestagspräsidentin und hat damit protokollarisch die zweithöchste Stellung in der Bundesrepublik nach Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Tom, wie wird man überhaupt Bundestagspräsidentin?
Ja, das kann man, glaube ich, auf 2 Arten beantworten. Also man kann entweder als Partei, die die Wahl gewonnen hat, also es stellt immer die Partei, die die Wahl gewonnen hat, die die stärkste Fraktion, die größte Gruppe Parlamentarier, Abgeordnete im Parlament stellt, die dürfen auch den Bundestagspräsidenten stellen. So, und dann kann man natürlich entweder, das wäre jetzt die positive Beschreibung, sagen, so, wir haben hier eine, die ist super, die braucht auch irgendwie einen wichtigen Job und der wichtigste Job protokollarisch ist der Bundestagspräsidentin. Und deswegen geben wir ihr diesen Job. Man kann auch sagen, und da gibt es im Fall von Julia Klöckner durchaus Stimmen, die das nahelegen, ja, das ist eine wichtige Politikerin, das ist eine anerkannt konservative Frau, die auch so auftritt, die auch so wahrgenommen wird, die auch das Profil ein Stück weit mitschärft für die Union. Aber so als Ministerin im Kabinett bräuchten wir die jetzt nicht unbedingt und deswegen geben wir ihr den Job der Bundestagsvizepräsidentin. Das ist sehr wichtig.
Also warum würdest du sagen, hat Friedrich Merz sie nicht als Ministerin in sein Kabinett geholt?
Ich glaube, aus beiden Gründen. Also ich glaube schon, dass das ein Job ist, den Friedrich Merz auch mit Anerkennung verbindet. Es ist, ich meine, da kann man sich drüber lustig machen, aber es ist protokollarisch der zweitwichtigste Job. Sie ist Präsidentin des Deutschen Bundestages. Das ist eine bedeutende Funktion. Natürlich, sie sitzt da ja nicht nur während der Sitzung und ruft mal zur Ruhe, wenn es wieder lauter wird in den Reihen, sondern sie ist auch für die ganzen Abläufe verantwortlich, für den parlamentarischen Betrieb. Und das ist natürlich in einer parlamentarischen Demokratie, ist das alles sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig, und Julia Klöckner war ihm gegenüber immer sehr loyal. Sie war zwar auch Angela Merkel sehr loyal, aber da ist sie auch flexibel genug, um die Loyalität sozusagen umzulenken zur richtigen Zeit. Und offensichtlich, so ganz genau ist das nie erforscht worden, gab es aber jetzt nicht die ganz große Begeisterung, sie zum Beispiel Wirtschaftsministerin zu machen. Da wollte Friedrich Merz eine aus der Praxis haben. Julia Klöckner war schon mal Ministerin. Das ist so
Landwirtschaftsministerin.
Landwirtschaftsministerin,
ne?
Genau. Das ist so nach allem, was man hört und liest, so mittelgut gelaufen. Also sie hat sich da nicht unbedingt empfohlen für weitere Aufgaben im Kabinett. Und ich glaube, das ist so die Gesamtgemengelage mit dem Ergebnis, dass Julia Klöckner das zweitwichtigste Amt im Land innehat.
Und ich glaube, was ganz spannend ist, wenn man dann, wie wir, ab und zu mal im Bundestag sitzt und das beobachtet, was dann, glaube ich, zu Hause, wenn man das von zu Hause beobachtet und mal in den Nachrichten sieht, gar nicht so bewusst ist, wie viel Respekt diesem Amt dann tatsächlich zukommt, ne? Also da ertönt dann erstmal die Glocke, dann stehen da wirklich alle auf.
Wie
und
in der
dann,
Kirche, ja.
Und dann wird da wirklich gewartet, bis der Bundestagspräsident bzw. die Bundestagspräsidentin die Sitzung eröffnet. Also das ist schon, man denkt immer so, naja, das ist so sekretärsmäßig da vorne und ruft ein bisschen rum, aber das ist wirklich ein hohes Amt, das nicht zu unterschätzen ist. Und eine Aufgabe, ich meine, gucken wir mal die Vorgänge, die sie hatte, Wolfgang Schäuble. Also das ist jetzt wirklich nicht so, dass man sagen kann, man hat sie da jetzt irgendwie aufs Abstellgleis geräumt oder so. Ne?
Wir können ja mal in zwei Situationen reinhören, um einfach dieses Gefühl zu bekommen, was du gerade beschrieben hast.
So, jetzt machen wir mal eins nach dem anderen. Ist schön, dass die Linke jetzt auch sehr aufmerksam ist und mich auf das Wort Lüge hinweist. Dann ist es angekommen. Ich bedanke mich herzlich. Und deshalb sage ich auch sehr klar, wir sind hier nicht im Kindergarten. Ich will es jetzt mal sehr deutlich hier sagen. Ich bitte jetzt um Aufmerksamkeit. Ich bitte um Aufmerksamkeit. Ich bitte auch um Aufmerksamkeit, sowohl bei der AfD als auch bei der Grünen-Fraktion. Nein, Herr Brandner, ich werfe Sie gleich raus. Es ist jetzt gut.
Also man hört es ihr ja auch in der Stimme an. Also wie nehmt ihr sie wahr?
Also was die Sitzungsleitung angeht, nehme ich sie schon als starke Bundestagspräsidentin wahr. Sie ist da sehr klar im Auftritt. Sie hat manchmal, das war aber auch bei ihren Vorgängern manchmal so, aber manchmal macht sie auch eine kleine lustige Bemerkung oder so. Also sie ist da nicht so bierernst, aber sie ist in den entscheidenden Momenten, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, sie ist in den entscheidenden Momenten auf jeden Fall da und macht sehr deutlich, was sie jetzt stört und was auch mögliche Konsequenzen sind. Das können dann Ordnungsgelder sein oder auch der Rauswurf. Auch das hat sie schon gemacht. Sie hat auch schon Abgeordnete rausgebeten aus dem Parlament. Und was ich interessant finde, ist, dass das auch allgemein geschätzt wird. Also sie ist natürlich oft mit der AfD zugange, weil die besonders häufig reinrufen, aber auch mit der Linkspartei.
Die schätzen sie nicht so ganz beide.
Interessanterweise habe ich da, also ich weiß nicht, du kennst dich besser bei der AfD aus, aber zum Beispiel von den Linken habe ich gehört, dass die das schon anerkennen. Die sind nicht immer mit jeder Entscheidung von ihr zufrieden, aber die erkennen an, dass sie da fair im Umgang ist und die Linke jetzt nicht irgendwie schlimmer behandelt als andere Parteien, sondern dass sie schon die ähnlichen Maßstäbe so anlegt an alle, die da im Plenum sitzen.
Ich finde, es lohnt ja auch so ein bisschen einen Blick auf ihre Persönlichkeit. Die finde ich ja doch für diese Rolle als Bundestagspräsidentin spricht. Wer ist denn Julia Klöckner? Das ist eine aus Rheinland-Pfalz, die finde ich, man hört es ja auch so ein bisschen, wie sie redet, so, die ist so ein Mensch, ja? Also die redet so frei raus, die war mal Weinkönigin, ist sehr, sehr zugänglich. Und wenn man sie zum Beispiel, also es war noch in ihrer Zeit, bevor sie Bundestagspräsidentin wurde, in ihrem Büro besucht hat, bist du natürlich gefragt, wollen Sie einen Kaffee trinken? Und Frau Klöckner hat gefragt, Kaffee oder Wein?
Ach so, mittags auch.
Wir haben natürlich Kaffee gesagt und haben ein Tässchen Kaffee genommen. Aber so ist Julia Klöckner. Okay. Und ich glaube, das meint die wirklich, also die ist einfach so.
Das heißt, sagt sie manchmal auch ein paar unüberlegtere Sachen, weil sie vielleicht so menschlich ist? Weil zum Beispiel hat ja hier diese Aussage für ziemlich viel Wirbel gesorgt.
Jetzt sagen wir mal die Taz, kennen Sie ja alle. Auf dem linken Spektrum. Die vertritt das sehr linke Spektrum, viel linker natürlich als das Medium, in das Herr Gotthardt investiert. Das ist genau auf der anderen Seite. Aber in der Methodik sind sich beide nicht so sehr unähnlich, in den Medienvorgehensweisen.
Tom, das hat für ziemlich viel Aufregung gesorgt. Warum?
Ich glaube, ich muss ganz kurz ausholen, damit man das versteht. Es gab da ein Sommerfest der CDU Rheinland-Pfalz. Und dieses Sommerfest fand auf dem Firmengelände statt von einem gewissen Frank Gotthardt. Muss man nicht kennen, ist aber ein relativ vermögender Unternehmer. Der stellt so Software her für Arztpraxen und Apotheken. Frank Gotthardt ist deswegen etwas prominenter geworden, als ihm das vielleicht lieb ist, weil er der Hauptgeldgeber ist für das rechtspopulistische Portal News, wo der ehemalige Bild-Chefredakteur Julian Reichelt das Sagen hat und ein Portal, das immer wieder durch wirklich schrille Geschichten auffällt. So. Und dieses Sommerfest auf diesem Firmengelände, da war halt Julia Klöckner eingeladen. Und da gab es vorher schon viel Kritik. Sollte sie da hingehen? Sollte sie das lassen? Sie hat gesagt, das ist ein rheinland-pfälzischer Unternehmer, der stellt ein Produkt her, was irgendwie bundesweit eingesetzt wird, der ist hochgeschätzt, der tut hier viel für die Region und nur weil der da irgendwie dieses Medium irgendwie oder dieses Nachrichtenportal News finanziert, sehe ich überhaupt nicht ein, dass ich da nicht hingehen muss. So hat sie durchgezogen und hat dann da vor Ort im Grunde eine Rede gehalten und hat halt da die Taz in Verbindung gesetzt mit News. Darüber könnte man sich empören. Ich würde einfach, das soll gar nicht entschuldigend sein, aber vielleicht versteht man es dann besser. Die Taz hat sich wirklich über Jahre sehr hart an Julia Klöckner abgearbeitet. Das war auch nicht immer fair, was ihr da so widerfahren ist an Berichterstattung. In ihrer Zeit als Landwirtschaftsministerin hatte sie mal mindestens mal ein verunglücktes Posting, weil sie sich da mit dem Nestle-Chef gezeigt hat und der durfte in diesem Clip darum werben oder dafür werben, wie toll seine Produkte sind und so weiter. Da wurde ihr so ein bisschen vorgeworfen, sie würde da irgendwie so die Grenzen verwischen zwischen Lobbyismus und Arbeit von einem Ministerium und so weiter. Darauf ist zum Beispiel die Taz jahrelang rumgeritten, hat sie als Nestle-Ministerin und so weiter. Mhm. Also hat das sehr stark betont. Das heißt, es gibt eine sehr starke Abneigung von Julia Klöckner in Richtung Taz. Und deswegen war ihr das vielleicht an der Stelle ein inneres Anliegen, die aus ihrer Sicht unfaire Methodik der Taz mal gleichzusetzen mit einem offensichtlich mindestens fragwürdigen Portal wie News. Hat ihr viel Kritik eingebracht. Ich glaube aber, dass der Kontext ganz wichtig ist, um diesen Satz einzusortieren.
Dann gab es ja noch einen anderen Aufreger, den haben wahrscheinlich viel, viel mehr Leute mitbekommen. Das war, als Julia Klöckner untersagt hatte, die Regenbogenflagge anlässlich des Christopher Street Days auf dem Reichstag zu hissen. Warum wollte sie das nicht?
Also ihr ging es um die Neutralität. Sie hat gesagt, es ist ein neutrales Parlament und diese Regenbogenflagge ist sozusagen ist ein politisches Symbol und deswegen soll die nicht gehisst werden. Übrigens ganz witzig, zwei Wochen später gab es einen riesen echten Regenbogen über dem Bundestag, weil es da geregnet hat und dann schien die Sonne und habe dann ein schönes Bild gemacht und dachte, super, der Regenbogen ist doch über dem Bundestag. Er kann Frau Klöckner sagen, was sie möchte. Deswegen, ich glaube gar nicht, dass das tatsächlich aus einer politischen Haltung von wegen, ich lehne jetzt den Christopher Street Day ab, kommt, sondern aus dem Versuch, gerade in einer sehr angespannten Zeit auf politische Neutralität zu achten, wobei es immer die Frage ist, was ist neutral? Also ist es jetzt in unserer Zeit schon neutral, wenn man sagt, ist doch klar, dass wir die hissen, alle hissen die. Ich glaube, ein paar Ministerien haben es dann auch doch gemacht. Oder ist es neutral, wenn man sagt, man lässt sie weg? Also ich finde, auch das ist schon wieder ein Politikum.
Abschließend kann man ja aber sagen, sie hat in ihrer recht kurzen Amtszeit ja doch schon für ziemlich viele Schlagzeilen gesorgt. Was würdet ihr sagen, ist das ein Problem, wenn man so ein überparteiliches Amt hat?
Es ist natürlich, kann man natürlich sagen, in der Theorie, wenn man es aufschreiben würde, wie es am besten laufen sollte, wäre es nicht so, aber würde es anders laufen, aber wir leben in einer gesellschaftlich angespannten Zeit. Ich glaube, es wäre bei vielen anderen auch nicht so einfach, da neutral zu bleiben und nicht in irgendeiner Ecke der Gesellschaft doch für Kopfschütteln zu sorgen. Also ich glaube, es ist einfach nicht mehr so einfach. Es ist eine schwierige Aufgabe, die sie hat. Und ich glaube, also mein Eindruck ist zumindest, dass sie es versucht, auch wenn es nicht immer gelingt. Aber ich finde auch, hier sind wir wieder beim Thema, dass einem auch mal Fehler passieren dürfen. Finde ich, das gehört auch durchaus dazu. Also ich würde sagen, der Versuch ist da, das Amt gut auszufüllen.
Ja, es ist nicht leicht, natürlich muss sie dieses Amt überparteilich ausüben. Sie ist aber Zeit ihres Lebens CDU-Politikerin gewesen. Das ist so ähnlich wie bei dem Bundespräsidenten, der auch überparteilich sein soll. Und natürlich bekommt man den SPD-Mann, in dem Fall Frank-Walter Steinmeier, nicht aus diesem Bundespräsidenten-Kostüm irgendwie raus. Also beide geben sich schon Mühe, das zu sein, aber ein Mensch kann sich nicht in zwei Hälften teilen und das eine komplett hinter sich lassen. Deswegen wird sich Julia Klöckner immer den Vorwurf gefallen lassen müssen, dass sie da irgendwie unglücklich agiert, und die Kritik bekommt sie aber auch hart. Wenn ich aber sehe, wie sie in diesem wirklich schwierigen Parlament, wo du eine riesengroße AfD-Fraktion hast, die massiv stört, die oft dazwischen ruft, die ja wirklich die Stimmung im Parlament, das Miteinander im Parlament nachhaltig verändert hat. Wenn ich sehe, wie sie da Tag für Tag sitzt und da klar ist und da deutlich ist und da auch irgendwie bestraft, wenn es sein muss und so weiter, dann denke ich unterm Strich, so ganz schlecht macht sie das nicht aus meiner Sicht.
Okay. Lissy Kaufmann und Torben Ussermann, vielen, vielen Dank für eure Einschätzung. Ich finde, das war eine total spannende Folge. Und das liegt auch an euch. Also vielen Dank nochmal an Hans-Jürgen und Luca für die tollen Themenvorschläge, die ihr uns hier eingebracht habt. Und an alle, die uns ebenfalls Themen geschickt haben und sich jetzt an der Abstimmung beteiligt haben. Wer jetzt traurig ist, weil sein Thema nicht drangekommen ist, keine Sorge. Wir haben ja noch ein ganzes Jahr vor uns und viele weitere Folgen. Und wann immer ihr sonst noch Fragen zu aktuellen Themen habt, schickt sie uns gerne entweder per Mail an berlincode@ard.de oder per WhatsApp an 030 22 88 22 88 oder schreibt uns gerne was in die Kommentare. Wir können über alles sprechen. In diesem Sinne nochmal vielen Dank fürs Zuhören, und wenn ihr eh gerade Podcast hört und denkt, boah, ich hätte jetzt einfach Lust weiterzuhören, dann haben wir natürlich noch einen Tipp für euch. 10 Minuten Wirtschaft heißt der, von NDR Info. Komplexe Themen in 10 Minuten auf den Punkt gebracht, ohne Schnickschnack oder kompliziertes Fachgeschwafel. Zum Beispiel, wieso gibt es noch nicht genügend Ladesäulen für E-Autos? Oder warum bremsen hohe Mieten unseren Arbeitsmarkt aus? Haben wir heute schon ein bisschen was drüber gelernt. Wer wichtige Zusammenhänge verstehen will, findet im Podcast 10 Minuten Wirtschaft klare Antworten, die wirklich weiterhelfen. Und den könnt ihr natürlich hören in der ARD Audiothek oder überall dort, wo es sonst noch Podcasts gibt. Und den Link dazu, den gibt es in den Shownotes. Also reinhören lohnt sich auf jeden Fall. Und was sich natürlich auch lohnt, ist, sich unseren Podcast Berlin Code, dass ihr euch den abonniert, denn dann verpasst ihr keine Folge mehr. Ich sage vielen Dank, dass ihr dieses Mal dabei wart, gleich zum Anfang des neuen Jahres. Nächste Woche gibt es wieder eine ganz neue Folge, dann wieder mit dem, was gerade in der Bundespolitik los ist. Also bis dahin und vielen Dank fürs Zuhören.